Willkommen bei Mit Milch und Zucker,
wo wir mit Menschen Kaffee trinken,
damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster neben mir ist wie immer jede Woche die Brenda. Hallo.
Hallo, Christiane, jede zweite Woche.
Jede zweite Woche, ja. Während ich es gesagt habe, habe ich es mir schon gedacht, du wirst mich ausbessern. Jede zweite Woche.
Aber das ist ja die erste Folge im siebten Jahr.
Stimmt, ja.
Deswegen, wir dürfen nach 7 Jahren dürfen wir schon verwechseln, was Sache ist, finde ich.
Stimmt, ja. Aber wir sind auch heute nicht alleine. Wir haben unsere Gästin bei uns im Zoom-Fenster unter uns. Und zwar ist das heute die Rita. Hallo.
Hi, freue mich.
Wir freuen uns auch sehr, dass du da bist. Wir haben ein sehr spannendes Thema heute mit dir zu besprechen. Und ich fange gleich mal an und stelle dich vor, damit die Leute auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben.
Gerne.
Wir beide, wir haben uns 2019 bei einer Street Art Tour kennengelernt und haben uns eigentlich recht gut verstanden. Also zumindest war das mein Eindruck.
Ja, nein, total. Ich kann mich noch gut erinnern, ja.
Und ich kann mich noch erinnern, dass du zu mir damals meintest, hey, du bist auch groß. Und dann haben wir irgendwie gebondet und darüber, dass wir beide recht groß sind. Und haben uns dann halt weiter unterhalten und du hast mir von deiner Leidenschaft zur Musik und vom Singen erzählt. Und ja, ich kann mich eigentlich nur daran erinnern, dass wir sehr viel Spaß hatten. Allerdings musstest du dann früher weg, und weil du meintest, das ist gerade ein bisschen zu viel. Du bist nämlich, seit du 13 Jahre alt bist, leidest du an einer seltenen Krankheit, dem Rohat-Syndrom. Das ist eine Krankheit, die verhindert, dass deine Organe richtig mit Sauerstoff versorgt werden. Mittlerweile bist du 22. Stimmt das noch?
Genau, ich bin jetzt 23 demnächst.
Ja, deswegen, ich war mir nicht sicher, ob du schon Geburtstag hattest. Kommt dir noch?
Nein, der kommt noch.
Und du bist auf ein Tracheostoma angewiesen. Das ist eine künstliche Luftröhre. Kämpfst für Menschen in ähnlichen Situationen. Und darüber wollen wir ein bisschen mit dir reden heute. Deswegen, Brenda, erklär mal kurz das Thema, um das es heute gehen soll.
Wir haben uns das Thema überlegt: Leben und Überleben. Wie spricht man über eine tödliche Krankheit? Wir haben jetzt bereits etwas über dich und deine Erkrankung erfahren und darüber wollen wir mit dir heute auch sprechen. Das Thema Leben und Tod ist ein großes Tabuthema. Du gehst damit aber sehr offen um, gibst auf Social Media Einblicke und hast sogar eine Selbsthilfegruppe gegründet, die es anderen erleichtern soll, mit Tracheotomien zu leben. Und ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen.
Ja, richtig ausgesprochen. Genau.
Wir wollen mehr über deine Geschichte erfahren, darüber, wie du und dein Umfeld mit der Krankheit umgehen und auf welche Vorurteile und Hürden du jeden Tag stößt.
Wir wissen, dass das heute vielleicht ein bisschen ein schwieriges Thema ist. Wir probieren so offen wie möglich heute darauf zuzugehen und keine blöden Fragen zu stellen. Man möge uns verzeihen, wenn wir trotzdem ein bisschen blöde Fragen stellen.
Ich denke mir, es gibt gar keine blöden Fragen, also.
Sehr gut. Weil dann können wir wie immer anfangen mit den Questions to go und die Christiane hat die erste.
Bist du bereit?
Ja.
Hotel oder Zelt?
Oh, schwierige Frage. Momentan mittlerweile Hotel, weil ich ja auch an mehreren Geräten angeschlossen bin und die Elektrizität brauchen. Aber früher Zelt auf jeden Fall. Also ich habe vielen Zelten übernachtet und es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht in der Natur.
Reden oder zuhören?
Zuhören tatsächlich, weil man so viel erfahren kann über einen anderen Menschen, wenn man genau zuhört, und man lernt auch, ich finde, bei jeder Konversation etwas dazu. Ja, also zuhören.
Welchen Ort wolltest du schon immer mal besuchen?
Oh, gute Frage. Welchen Ort? Ich bin ja auch sehr viel gereist früher, vor der Beatmung. Aber ich würde sagen, eigentlich immer Marokko. Ich bin dort groß geworden teilweise und ich würde dort eigentlich in jedem Leben nochmal zurückreisen wollen.
Was ist der beste Geruch?
Ich finde Weihnachten, wenn es ein Geruch ist. Also ich finde so, wenn es so kalt draußen ist und hat irgendwie einen vollen Tag gehabt und dann kommt man nach Hause und man macht sich so eine Zimtkerze an oder man backt ein bisschen was und dann ist dieser Weihnachtsgeruch, der ist so irgendwie so wohlig und erinnert einen immer an etwas Schönes.
Mit wem möchtest du auf einer einsamen Insel gestrandet sein?
Ich glaube, mit meiner besten Freundin, die ist ja leider verstorben, aber würde sie noch am Leben sein, würde ich auf jeden Fall immer wieder mit ihr gerne an einer einsamen Insel. Also, Es ist immer sehr, sehr, also jede Zeit, die wir zusammen verbracht haben, ob es jetzt nur 5 Minuten am Telefon oder Stunden oder übernachtet beieinander haben, immer wieder gerne mit ihr.
Wenn du ein Warnschild hättest, was würde draufstehen?
Ein Warnschild. Vorsicht, kompliziert.
Danke sagen möchte ich.
Den Ärzten, die mich ernst genommen haben und mein Leben gerettet haben.
Und wie trinkst du deinen Kaffee?
Eigentlich immer gleich. Ohne Zucker, mit ganz viel Milch. Also immer Kaffee Latte.
Perfekt. Questions to go gemeistert. Sehr gut gemacht. Ich schieße mal gleich die erste große mit Milch und Zuckerfrage hinterher, damit wir ein bisschen ins Thema reinkommen können. Erste mit Milch und Zuckerfrage, wie immer, was ist oder war der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil da geht es ja hauptsächlich eigentlich darum, mit wem oder wo man den getrunken hat und nicht unbedingt, ob der jetzt super toll geschmeckt hat.
Den besten Kaffee, den ich mit meiner besten Freundin habe ich den getrunken. Damals, als wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns auch über Social Media kennengelernt und sind halt auch, also wir kannten uns vom Aussehen durch, weil wir dieselben Ärzte hatten tatsächlich und beide recht jung und halt schon am Sauerstoff waren. Und dann haben wir halt instantly gebondet und dann haben wir gedacht so, ey, lass uns mal auf einen Kaffee treffen. Und ja, und dann war das eigentlich unsere Routine, einmal die Woche, zweimal die Woche einen Kaffee trinken gehen.
Eigentlich bin ich mir nicht ganz so sicher, wie ich jetzt eine Überleitung machen soll. Deswegen machen wir das ziemlich direkt. Und zwar, magst du uns ein bisschen erzählen, wie so deine Geschichte war? Wir haben schon ein bisschen gehört, du bist in Marokko aufgewachsen, deine beste Freundin lebt nicht mehr, du bist am Sauerstoff. Kannst du vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer mal erzählen, deine Geschichte ein bisschen erzählen?
Also, ich fange einfach mal von vorne an. Ich wurde so aufgezogen zwischen Marokko, Wien und Vorarlberg. Also ich hatte immer sehr schöne, abwechslungsreiche Monate, weil einfach Vorarlberg war einfach mitten in der Natur und Marokko war so dieses belebte Südländische und am Wasser sein, jeden Tag surfen zu gehen. Und in Wien habe ich halt einfach sehr viel Musik und Sport gemacht. Ich hatte immer einen sehr vollen Ablauf. Also ich hatte wirklich eine 40, 50-Stunden-Woche, als ich klein war, einfach weil ich sehr, sehr viel Musik gemacht habe. Und also ich war im Orchester, ich war im Chor, ich habe Stimmenbildung genossen, ich habe eine klassische Ausbildung und da war ich auch im Musikgymnasium. Und dann schlagartig, also eigentlich hat sich das ein bisschen hingezogen, es sind immer mehr Symptome aufgetreten und es hat tatsächlich angefangen dann. So richtig, also die schwersten Symptome am Anfang waren tatsächlich psychische Symptome. Und dann kam schlagartig schnell nach den psychischen Symptomen kam Krampfanfälle und dann auch recht schnell Herzprobleme und Atemprobleme. Und die wurden aber leider nicht ernst genommen. Was ich halt auch in der Arbeit, die ich momentan mache, also ich habe auch eine Selbsthilfegruppe gegründet und einen Verein mit 19 für humanzentrierte Wissenschaften und Projekte, die man machen kann, um so das Gesundheitssystem so zu verbessern. Und ich sehe halt auch über Social Media, dass das so viele Patienten sind in meinem Alter auch oder einfach recht junge Patienten, meistens Frauen, die einfach nicht ernst genommen werden. Und das hat sich dann bei mir so hingezogen, dass immer wieder reanimiert werden musste, weil mein Herz aufgehört hat zu schlagen durch den niedrigen Sauerstoff im Körper. Und tatsächlich erst so nach meiner, man zählt ja eigentlich jede Reanimation, also ich zähle aber immer nur so vier Reanimationen, weil es an vier verschiedenen Momenten aufgetaucht ist. Natürlich würde ich bei jeder Reanimation dann auch immer wieder noch instabil am selben Tag oder in denselben 2 Tagen, wo ich dann natürlich bei der ersten Reanimation würde ich dann dreimal reanimiert und bei der zweiten Reanimation zweimal und so. Also insgesamt waren es eigentlich 10 Reanimationen, bis man richtig dann so drauf gekommen ist, okay, ihr Gehirn vergisst quasi dem Körper zu senden, dass die atmen soll. Und dann wurde ich auch tatsächlich eingewiesen nach der letzten Reanimation, die ich hatte mit 20, wurde ich dann eingewiesen ins Krankenhaus und meine Organe waren eigentlich schon alle am Versagen. Und dann hat die Ärztin gesagt, Es tut uns halt sehr leid, aber du musst halt dich jetzt entweder ganz schnell dafür entscheiden, eine invasive Beatmung, also ein Tracheostom, ein Luftröhrenschnitt. Da wird dann eine Kanüle reingeführt, die führt bis zur Lunge, also quasi wie eine Intubation. Und daran musst du halt dann 24 Stunden beatmet werden und das halt auch lebenslänglich. Wird dann halt auch zu mir gesagt, aber wir wissen halt trotzdem nicht, auch wenn wir diese Operation durchführen, ob du das überleben wirst. Also genau, und bin ich halt recht instabil schnell geworden, also bevor ich mich noch entscheiden konnte und war dann im Koma und dann haben sie sich halt dafür entschieden, dass sie halt mein Leben retten wollen und haben mich dann quasi operiert und dann bin ich halt aufgewacht nach 2 Wochen Koma und hatte dann diese Operation, dieses Tracheostoma, mit dem ich noch gar keinen, mich noch gar nicht auskannte und mir wurde dann einfach auch so viel gesagt, also dass ich, sie wissen nicht, weil da, am Anfang kannst du halt auch nicht reden. Und dann haben sie auch gesagt, ja, wir wissen halt auch nicht, ob deine Stimme wieder so zurückkommt. Singen wird auf jeden Fall unmöglich sein. Und du wirst halt für dein restliches Leben immer 24 Stunden muss jemand bei dir in der Nähe sein, weil einfach die Erstickungsgefahr da ist. Und ja, das war zum ersten Mal so ein richtiger Wumms, so nach, du tust dir das selber an, wurde mir auch so oft gesagt. Und du hältst die Luft an und was weiß ich, was ich da alles hören musste. Und nach diesem heftigen Medical Gaslighting, das dann so zu erfahren, so, okay, du bildest dir das nicht ein, du bist wirklich krank und du bist wirklich sehr schwer krank tatsächlich. Und auch als ich aufgewacht bin, war ich trotzdem noch so von den Organen so instabil, dass ich auch sehr, sehr viele Medikamente bekommen habe. Ich wurde eigentlich fast durchgehend sediert für ein Jahr. Also ich war eigentlich immer wieder im Koma. Also alle paar Tage bin ich halt sediert worden und halt habe dann eigentlich geschlafen und wurde halt künstlich ernährt und eben habe ganz viele Medikamente bekommen. Und sie haben dann halt auch meiner Mutter gesagt, ja, sie glauben nicht, dass ich das überleben werde und dass ich auch nicht mehr lebend aus diesem Krankenhaus rauskommen werde. Ja, und das ist jetzt 2 Jahre her. Ich habe es geschafft. Weiß natürlich, dass meine Erkrankung bis jetzt noch niemand überlebt hat, aber ich gehe es eigentlich mit sehr viel Mut an und lerne jeden Tag dazu und genieße jeden Augenblick. Und das klingt kitschig, aber wenn man so eine Erfahrung durchgemacht hat, dann lernt man einfach so viel. Und jeder Moment ist dann so kostbar, weil man auch so viel mehr konnte und wo auch nicht klar war, ob das wiederkommt. Also ich musste komplett wieder gehen lernen, sprechen lernen, singen lernen und reden lernen, essen lernen. Also eigentlich all die Sachen, die man so als Kind lernt, als Baby lernt, musste ich so wieder erlernen. Es war natürlich eine sehr anstrengende Zeit, aber ich würde sie auf jeden Fall nicht missen wollen. Also ich habe so viel gelernt in der Zeit. Das sind so Momente, die kann man sich nicht kaufen. Natürlich wünsche ich diese Momente niemanden, aber dadurch, dass ich keine Wahl hatte, bin ich trotzdem froh, dass ich das erlebt habe und überlebt habe. Und bin einfach ganz happy, hier zu sein und so viel zu erleben und auch Sachen zu schaffen, die nachhaltig auch Menschen helfen. Und ich glaube, dass das auch einfach so mein Weg ist und mein Schicksal ist, dass ich einfach Sachen erlebe, die vielleicht nicht in dem Moment schön sind, aber aus denen ich lerne und anderen Menschen etwas mitgeben kann.
Ich finde den zeitlichen Kontrast so arg. Also vom Zeitpunkt der ersten Symptome, bis dich dann irgendwie so 7 Jahre später endlich mal jemand ernst genommen hat und dann innerhalb von so kurzer Zeit eigentlich das alles passiert ist. Glaubst du, einfacher gewesen, wenn es einfach so ein bisschen gleichmäßiger aufgeteilt gewesen wäre?
Puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es hat sich ja schon angebahnt. Und ich bin ja auch selber mit meiner besten Freundin quasi auf die Diagnose gekommen. Durch ganz viel Lesen, durch ganz viel. Also ich habe mir dann auch tatsächlich die Bücher gekauft, die die Medizinstudenten auch haben. Und habe mich dann einfach so reingelesen. Und ja, also ich glaube, ich bin auch einfach froh, dass ich trotzdem noch so eine unbeschwerte Zeit hatte, als ich klein war. Und ich glaube, als Teenager wurde ich da zwar reingeschmissen, aber es war Ja, es ist schwierig zu sagen. Also, ich hätte mir natürlich schon für mich selber gewünscht, dass ich so eine auch unbeschwerte Zeit als Teenie hatte, so. Aber dadurch, dass ich so früh diese Sachen lernen musste, fand ich eigentlich den Zeitpunkt gerecht. Ich hätte mir natürlich, was ich mir gewünscht hätte, wäre eine frühere Diagnose. Einfach, dass ich mich hätte besser darauf einstellen können, dass ich mental mich hätte darauf einstellen können und dass ich auch ernst genommen geworden wäre. Also ja, ich glaube, dieses ernst genommen sein von werden von Ärzten und Krankenschwestern und Leuten, die im Gesundheitssystem arbeiten, das ist einfach, glaube ich, das größte Problem am Kranksein. Also das sind gar nicht so die Symptome und diese plötzlichen Notfälle, auf die man sich nicht einstellen kann, sondern das sind wirklich, finde ich, diese Anschuldigungen oder dieses nicht ernst genommen werden und dann selber an sich selber zweifeln.
Was bedeutet das so für das tägliche Leben? Weil wenn du sagst, du wurdest nicht ernst genommen, bist ins Krankenhaus gekommen, hast gesagt, das und das ist mein Problem, das funktioniert nicht oder da ist das und das passiert und die anderen haben gesagt, die Ärzte haben gesagt, das Gesundheitswesen hat zu dir gesagt, na reiß dich einfach zusammen. Oder wie kann man sich das vorstellen? Weil ich glaube, wenn man dir zuhört und hört, dass du reanimiert werden musstest so oft und was alles passiert ist, da kann man sich gar nicht vorstellen, wie man sowas nicht ernst nehmen kann.
Das denkt man sich so eigentlich, wenn man das nicht selber erlebt, wie sowas zustande kommen kann oder auch was man selber falsch macht. Es ist ja auch, also nach meiner ersten Reanimation, da war ich so entweder, ich weiß jetzt nicht mehr, 16 oder 17. Und da wurde ich reanimiert, das kann ich mir noch erinnern, und dann auch ein zweites Mal nochmal im Lift reanimiert. Und als ich dann am nächsten Tag das Gespräch quasi hatte, was da alles passiert ist und so, ist dann ein Arzt zu mir gekommen und hat mir gesagt, ja, also hast du irgendetwas Schlimmes erlebt in letzter Zeit? So, bist du traurig? Weil wir glauben, dass du ein Broken Heart Syndrom hast. Und also es wurden halt immer irgendwelche schnellen Ausreden gefunden, um mich quasi so abzuschieben. Weil sie wussten, okay, wenn wir da jetzt näher suchen würden, das würde ewig lang dauern und das wäre sehr komplex und dann müssen wir sie auch behandeln. Und kein Arzt, so was ich so mitbekomme, will gerne, also natürlich gibt es auch gute Ärzte, ja, das möchte ich auch nochmal betonen, und ganz, ganz tolle Ärzte, aber es gibt halt auch ganz, ganz viele Ärzte, die sich einfach nicht länger beschäftigen wollen. Die wollen immer so einen Quick Fix machen und dann das Ergebnis sehen. Also ich gebe ihr ein Antidepressiv, das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, auch Depressionen sehr schwer zu behandeln sind. Aber ich gebe jetzt ein Blutdruckmedikament und dann ist ihr Blutdruck gut und das ist so der Quick Fix. Aber bei so chronischen Erkrankungen ist das natürlich viel komplizierter und viel schwieriger und vor allem auch bei terminalen Erkrankungen. Das ist dann natürlich nicht das, was sich ein Arzt wünschen würde. Also, dass man dann jemanden damit diagnostiziert und dann sieht er quasi nicht den Fortschritt. Und ja, und dann zum Beispiel diese Aussage, du musst sicher irgendetwas Schlimmes, Trauriges in deinem Leben erlebt haben, dass du jetzt ein Broken Heart Syndrom hast und dass dein Herz quasi aufgehört hat zu funktionieren, weil man dann natürlich sagen kann, okay, der Rest muss sich dann der Psychiater und die Therapie drum kümmern. Und damit ist dann quasi für ihn dann das gegessen gewesen. Und ja, natürlich auch in den ganzen 7 Jahren bis zur Diagnose war immer wieder, sie tut sich das sicher selber an oder sie nimmt sicher irgendwelche Medikamente, dass sie jetzt diese Symptome hat, weil das ja auch sichtbar war. Also man hat es ja auch gesehen in den Werten, in den Vitalwerten, dass ich so niedrig war mit der Sättigung, dass ich blau geworden bin am ganzen Körper, dass ich aufgehört habe zu atmen. Dann hat man natürlich auch wieder irgendwelche Ideen gefunden und gesagt, ah ja, sie macht Apnoe-Tauchen oder sie lernt das irgendwie und ja, also es wurden einfach immer irgendwelche Aussagen getätigt, dass sie diese Personen, die damit konfrontiert wurden, dann als Ärzte zum Beispiel in Situationen wie einer Reanimation einfach etwas zu finden, damit sie nichts mehr damit zu tun haben müssen.
Sicher auch mega schwierig, wenn du weißt, okay, irgendwas stimmt nicht mit dir und dann kommen Ärztinnen oder Ärzte zu dir und sagen, das ist das, was nicht mit dir stimmt. Und dann denkst du jedes Mal, ah, super, okay, dann können wir daran arbeiten, dann stimmt es aber wieder nicht und wieder nicht und wieder nicht. Das ist ja mega anstrengend. auch. Also anstrengend ist ja noch viel zu wenig gesagt. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wahrscheinlich.
Ja, es ist vor allem auch dieses Luscheln die ganze Zeit. Also, dass die Ärzte und die Schwestern immer irgendwie über dich reden, so, ah, nicht schon wieder die oder ach, wir geben mir jetzt einfach irgendwas mit, so und dann schicken wir sie nach Hause und dann beruhigt sie sich schon wieder oder so. Oder diese Patientin, die Krankenhausshopperin und so. Also, ich habe wirklich ganz krasse Sachen auch gehört oder. Also auch die schlimmste Erfahrung, die ich gemacht habe im Krankenhaus, war auch tatsächlich, dass ich, da war ich 15, glaube ich, 15 oder 16, wurde ich im Krankenhaus tatsächlich körperlich angegriffen von einer Krankenschwester. Also ich hatte auch wirklich Male am ganzen Körper, also blaue Flecken. Wir haben dann halt auch den Patientenanwalt eingeschalten und der hat halt auch einfach gesagt, ja, ich höre so viele von solchen also Beschwerden. Aber wir können einfach nichts tun, weil wir haben keine Beweise so. Wir wissen, dass du ohne blaue Flecken reingekommen bist und jetzt mit blauen Flecken rausgekommen bist, aber wir können nicht beweisen, ob sie das war. Und einfach dieses, du kannst nichts tun, du bist dem so ergeben, war auch in so vielen Facetten da. Einfach, das hast du einfach mit einer chronischen Erkrankung, dass du einfach da so reingeschmissen wirst und dann sind da so viele Facetten, gegen die du nichts tun kannst, ja. Also du kannst dich auch nicht selber irgendwie behandeln und du kannst dich auch in einer Reanimation jetzt nicht selber reanimieren. Also du bist ja angewiesen auf die und da musst du immer diese Fine Line finden zwischen respektvoll bleiben und trotzdem dein Recht einfordern.
Du hast vorher gesagt, wieder die Tracheotomie, Tracheostoma, so. Ein Wort, mit dem ich irgendwie, das ist schwierig. Wie du das bekommen hast, hat man dir gesagt, du musst neu sprechen lernen, neu singen lernen. Singen wirst du nicht mehr können, aber du kannst singen. Gibt es irgendeinen Moment, dass man sich denkt, vielleicht ist das alles nicht wahr und dass ich werde auch andere Sachen machen können, weil das ging ja auch.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe auch so eine Familie, die sehr hoffnungsvoll ist und auch humorvoll ist und das alles nicht zu schwer nimmt. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig im Genesungsprozess. Also, dass man das schon auch annimmt, aber trotzdem versucht zu kämpfen und sich wieder selbst zu erkämpfen. Und ich glaube, so eben gehen lernen war ja auch ein ganz langer Prozess. Ich war auch sehr lange im Rollstuhl oder bin auch sehr lange gelegen. Also ich bin fast 2 Jahre nur gelegen. Also natürlich gibt es diese Gedanken am Tag auch. Ich glaube, man denkt jeden Tag darüber nach, was ist, wenn ich diese Krankheit gar nicht habe, ja? Also vielleicht irren sich die Ärzte ja auch, weil ich habe diese Zeit ja schon überlebt, quasi, in der mir gesagt wurde, die wirst du nicht überleben. Und ich habe wieder gehen gelernt und ich habe wieder singen gelernt. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe da auch sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt. Also das kam nicht einfach so. Und ich glaube aber, mit ganz viel Arbeit und ganz viel Übung ist sehr, sehr viel möglich. Also auch man sieht ja auch immer wieder das Phänomen, wo Leute mit einem Querschnitt wieder laufen lernen und oder ohne Stimme eine Stimme bekommen. Also es gibt so viele Phänomene und ich glaube einfach, wenn man selber sehr viel Kraft in sich hat oder sich Kraft schafft und ganz viel Übung reinsteckt in die Sachen, die man wirklich will, also man muss es auch wirklich wollen und dann geht fast alles. Also ja, das ist so meine Einstellung.
Jetzt hast du schon gesagt, also deine Familie, dein Umfeld, die gehen schon sehr gelassen um. Wie erzählt man seinen Freunden und Verwandten davon, hey, ich habe jetzt eine Diagnose und die schaut nicht gut aus?
Also ich glaube, dadurch, dass meine Freunde mich so wirklich begleitet haben in der schwierigen Zeit, wo sie auch gesehen haben, dass es womöglich auch nicht so gut ausgehen könnte, waren sie darauf schon so vorbereitet. Also ich musste das denen auch nicht so sagen. Ich glaube, dadurch, dass ich immer wieder Updates auf Social Media auch mache, sehen die das dann nochmal von der anderen Seite. Aber ja, meine Familie hat das tatsächlich nicht direkt von mir erfahren, sondern über die Ärzte. Und da wurde mir das abgenommen in der Zeit. Und Naja, es, also jeder geht, glaube ich, ganz anders damit um. Also manche Freunde von mir machen dann Witze zum Beispiel, was ich ja liebe und wo ich auch immer gern dafür zu haben bin. Und andere gehen natürlich dann vielleicht auf Distanz und schaffen es dann vielleicht nicht mehr mit dir befreundet zu sein. Also ich habe auch sehr viele Leute verloren auf dem Weg der Krankheit und aber auch sehr viele Leute gewonnen, muss ich auch dazu sagen. Sehr viele Leute kennengelernt, die ich ohne Krankheit nicht kennengelernt hätte. Und man lernt auch einfach zu sehen, wer sind wirklich deine richtigen Freunde. Also man sieht dann, wer ist immer da? Wer besucht dich? Wer ist in den schwierigen Zeiten da? Wer umarmt dich, wenn du wirklich nicht mehr kannst? Und wer, ja, also man lernt, das ist der beste Weg zu lernen, wer sind deine richtigen Freunde?
Ich stelle mal die zweite große mit Milch und Zucker Frage. Und zwar, was kann man von dir lernen? Und ich sage immer, was ich glaube, was man von dir lernen kann. Und ich finde, es ist, wenn man dir zuhört, sehr einfach, was man von dir lernen kann. Das ist nämlich für sich selbst einstehen und stark sein. Und ich glaube, wenn man dir bis jetzt zugehört hat, weiß man, dass es wahnsinnig viel Mut und Stärke braucht, wirklich sich durchzusetzen, wenn es um sich selber geht. Und das finde ich sehr, sehr toll.
Dankeschön. Ich glaube, von mir lernen, das ist immer so schwierig zu sagen, also das über sich selber zu sagen. Was ich aber immer Leuten mitgebe, ist, jeder hat eine Geschichte und jeder hat etwas gelernt durch seine Geschichte und das kann man weitergeben. Also ich finde, auch zu wissen, dass auch trotz Krankheit kann man noch sehr viel machen, auch für andere Menschen. Und ich glaube, das ist sowieso mein Weg, dass ich eben auch dann den Verein gegründet habe und die Selbsthilfegruppe und momentan noch einen zweiten Verein, noch eine zweite Selbsthilfegruppe gründe, ist, dass ich einfach durch meine Geschichte gelernt habe und durch das Erlernte versuche weiterzugeben. Ich sehe ja auch zum Beispiel mit ganz anderen Augen das Gesundheitssystem und ich sehe halt auch, was da noch alles gemacht werden sollte und da rede ich natürlich dann auch immer wieder mit Politikern darüber, was denn alles noch gemacht gehört. Versuche Projekte zu gründen oder arbeite mit anderen Dachverbänden oder Vereinen zusammen, wie jetzt auch Prorare. Und wir versuchen dann einfach, dieses System zu verbessern durch unsere Augen, durch die Augen der Patienten.
Vorher in so einem Nebensatz eigentlich erwähnt, dass du mit deiner besten Freundin quasi die Bücher durchgegangen bist und dann selber draufgekommen bist, so hey, vielleicht ist das meine Diagnose. Wie ist das passiert?
Ich glaube, wenn man so verzweifelt ist und merkt, okay, es wird jetzt wirklich langsam eng mit der Krankheit, also mit dem Überleben und es wird immer kritischer, dass man sich dann auch einfach lernt, selber zu helfen. Und manchmal ist es dann halt auch selber auf seine Diagnose drauf zu kommen. Also wir haben dann einfach angefangen. Ich glaube, das fängt man sofort sowieso an, wenn man sich ein bisschen mehr mit seiner Krankheit beschäftigt. Ich finde, jeder sollte wirklich genauestens über seine Erkrankung Bescheid wissen, einfach, dass man mitreden kann, auf Augenhöhe reden kann mit den Ärzten und mit den Krankenschwestern und mit der Familie. Und das geht halt einfach nur, wenn du dich wirklich gut auskennst. Und dann haben wir einfach angefangen, also nach Patienten auf Social Media zu suchen, die ähnliche Symptome hatten oder auch ganz viel lesen. Im Internet lesen muss man natürlich immer aufpassen mit den Quellen, aber ich habe dann immer auf Google Scholar, da sind die ganzen Studien und Medical Reports von Ärzten und Medical Professionals und dann haben wir einfach da ganz viel gesucht und dann haben wir gemerkt, okay, die Lunge ist in Ordnung, dann muss es eigentlich, dann kann es ja nur noch vom Gehirn kommen. Und dann haben wir quasi einen Test durchgeführt, das ist natürlich jetzt, den würde ich nicht empfehlen, für irgendjemand anderen zu Hause den durchzuführen alleine. Aber wir haben dann so einen Test quasi konzipiert, um das Atemzentrum zu testen. Und das war dann eigentlich so viel CO2 wie möglich einzuatmen und dann zu merken, ob der Körper auf CO2 reagiert. Das ist ja quasi die Atemantwort. Also wenn du dein CO2 steigt, dann atmest du ganz tief ein, damit du das quasi und aus, damit du das CO2 ausatmest. Und das hat eben mein Körper nicht gemacht. Und dann habe ich quasi in so einen Sackerl geatmet und bin immer mehr, ich habe mich an so einen Monitor angehängt und dann bin ich immer mehr mit meiner Sauerstoffsättigung runtergegangen. Und dann haben wir gemerkt, okay, jetzt bin ich schon ganz blau, ich bin auf 40 Sättigung und ich bin noch wach und habe nicht das Gefühl, dass ich atmen muss, dass ich einatmen muss, dass ich das Sackerl runtergeben muss. Und dann haben wir gemerkt, okay, das sieht nach zu später Atemantwort beziehungsweise halt Atemstörung im Gehirn aus. Das haben wir halt aufgenommen, sind ins Krankenhaus gegangen. Ich habe es meiner Ärztin gezeigt und die hat mir dann gleich einen Termin auf der Beatmungsambulanz ausgemacht. Die haben dann auch ganz schnell festgestellt, okay, ich habe ein zentrales Hypoventilationssyndrom. Das heißt, zentral kommt vom Gehirn und ich hypoventiliere, heißt, ich atme zu wenig. Also hyperventilieren ist ja zu viel und hypo zu wenig. Und dann habe ich mich schlau gemacht im Internet, wer denn in meiner nächsten Reichweite darauf spezialisiert ist. Und dann habe ich mit 19 dann einen Termin in München bekommen, bei einer Spezialklinik, die auf genau diese Erkrankungen spezialisiert sind. Und dann kam nach und nach die Diagnose.
Du warst ja unglaublich jung, wie du da selber draufgekommen bist. Das ist ja Wahnsinn. Also, es ist mega beeindruckend auch.
Ja, ich glaube, ich habe mich halt einfach schon so viel damit beschäftigt, dass ich da dann einfach drauf gekommen bin.
Wenn man dir zuhört, ist es aber auch eigentlich der Weg, den du gegangen bist, war ja sehr schlau und sehr, sehr gescheit, wie du es gemacht hast. Aber gab es auch so einen Moment, wo du gesagt hast, scheiß auf Medizin, die wissen eh, was sie machen, ich gehe jetzt einen anderen Weg oder wurscht, was passiert? Oder wie erhält man den Glauben an die Medizin in deinem Fall?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, weil ich auch immer wieder ganz tolle Ärzte kennengelernt habe, die mir das Leben gerettet haben. Also ich habe auch Ärzte kennengelernt, mit denen bin ich mittlerweile auch gut befreundet und auch privat gut befreundet. Und einfach der Glauben an die. Und natürlich hat man immer wieder Zeit, wo man echt gar keine Lust hat, auf Therapien zu Hause durchzuführen, auf die ganzen Medikamente. Also ich habe wirklich teilweise schon bis zu 55 Tabletten am Tag einnehmen müssen. Und irgendwann mal hat man einfach keine Lust mehr. Aber ich glaube, man muss einfach denken, dass es leider auch keinen anderen Weg gibt. Also es gibt ja nur. Vielleicht für andere Symptomatiken kann man dann natürlich noch andere Sachen ausprobieren, aber wenn das schon wirklich so eingreifend ist in die Symptomatik, in wie man das Leben meistert, so und diese ganzen Notfälle, dann bist du einfach angewiesen aufs Gesundheitssystem. Und ich glaube, aber ganz wichtig ist halt auch immer wieder so eine Me-Time, wo man etwas für sich tut. Wo man sich mit Freunden trifft. Also, dass der Alltag nicht nur medizinisch ist. Also, das ist ganz wichtig. Also, meine Mama und ich haben uns jetzt auch ausgemacht, dass, weil ich jetzt wirklich auch fast dreimal, viermal in der Woche im Krankenhaus bin, bei Ärzten bin, also wirklich mehrere Tage in der Woche, mehrere Termine habe. Also, ich habe wirklich, ich glaube, letzte Woche um die 7 Termine im Krankenhaus gehabt. Und das geht halt eigentlich fast jede Woche so. Und wir haben uns jetzt auch einfach ausgemacht, dass wir wirklich uns mal Tage in der Woche nehmen, dass mindestens die Hälfte der Woche ganz normal, wenn man das so sagen kann, verläuft und ohne Krankenhaus, ohne irgendwelche Krankheitsthemen ist. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass man da nicht zu sehr eingenommen ist, weil man durch dieses Gesundheitssystem auch sehr viel Frustration leider erlebt und das geht dann auch einfach auf die Psyche.
Wie würdest du sagen, hat sich der Umgang mit deiner Krankheit im Laufe der Zeit jetzt verändert oder in den letzten Jahren verändert? Also nicht nur von dir, sondern auch von deinem Umfeld. Also ist es irgendwie normaler geworden oder ist es immer noch so, dass du dir denkst, ah, wieso ist es nicht anders?
Also seit meiner Tracheotomie und meiner Beatmung ist natürlich dieser sehr nahe Kontakt auch mit meiner Mutter wieder entstanden. Ich meine, wir waren immer sehr gut verstrickt. Aber dadurch, dass ich ja jetzt quasi nie durchgehend, also ich darf nie eigentlich alleine sein. Und meine Freunde passen dann natürlich dann auch immer recht auf, so, okay, geht's dir gut und so. Und ich glaube, es ist halt trotzdem immer noch gleich geblieben. Dadurch, dass die gleichen Leute immer noch um mich herum sind, ist es immer noch sehr humorvoll geblieben. Aber natürlich auch, ja, wie soll ich sagen, es ist mal so, mal so.
Ich versuche es den Preis für die dümmste Frage zu bekommen. Und zwar, wie kann man sich das vorstellen, mit einem Tracheostoma zu leben? Also was heißt das? Was heißt das? Kannst du ins Kino gehen? Und jetzt kommen die ganz dummen Fragen, kannst du normal essen? Wie geht's mit dem Singen? Wie ist so das Leben mit diesem Ding in dir?
Es ist natürlich eingeschränkter. Das muss man dazu sagen, aber schon noch selbstbestimmt. Also ich muss immer wieder aufpassen, wie lange ich natürlich draußen bin. Man muss immer auf den Akku der Maschinen aufpassen, weil natürlich kein Strom heißt keine Luft für mich. Deswegen ist es so, dass ich natürlich auch immer mein Ladegerät mit habe, meine Batterie mit habe und mich dann auch mal unterwegs irgendwo anstecke, wenn ich wirklich viele Termine habe, dadurch das, was ich momentan auch mache, also auch immer mehr Öffentlichkeitsarbeit und meine Vereinstätigkeiten und die Selbsthilfegruppe und dadurch bin ich halt auch sehr viel unterwegs. Ich muss natürlich auch schauen, wann muss ich mich absaugen, weil man muss ja auch immer wieder abgesaugt werden. Ich muss immer in der Früh schauen, ich muss alles pflegen. Also ich habe auch noch ein Zystofix, also ein Bauchdeckenkatheter. Und man muss das alles immer pflegen und halt auch schauen, okay, immer die Maske mit haben, weil auch mein Immunsystem sehr schlecht ist und durch die Erkrankung und ich sehr infektanfällig bin. Also es gibt natürlich Einschränkungen, aber natürlich versuche ich mein Leben trotzdem so zu leben, wie ich es gerne hätte. Also ich spiele jeden Tag Klavier, ich komponiere Songs jeden Tag. Ich bin einmal die Woche im Studio, nehme meine Songs auf, arbeite an Songs mit der Band, arbeite natürlich auch viel von zu Hause, vom Computer aus und treffe Freunde auch jede Woche. Also genau, man muss natürlich auch schauen, wie geht's einem gerade, wie müde ist man. Meine Freunde wissen auch, dass ich vielleicht mal kurzfristig absagen muss, einfach weil ich vielleicht gerade im Krankenhaus bin oder weil ich von der Kraft her nicht gut kann. Dann kommen sie meistens zu mir oder legen sich auch manchmal zu mir ins Bett oder so. Also man passt es natürlich alles an sich an und auch an die Kraft, die man gerade hat.
Was ich letztens auf TikTok gesehen habe, du warst mit deiner Mama in Budapest auf Urlaub. Hast du da mehr Vorbereitung gebraucht, als wenn jetzt zum Beispiel Brenda und ich nach Budapest fahren würden? Oder auf was musst du da genau aufpassen?
Ja, also ich glaube natürlich mit einer Beatmung und einem Tracheostoma und so einer Erkrankung, die ich habe, muss man natürlich auch schauen, sind Krankenhäuser in der Nähe? Wie lange braucht der Rettungswagen, bis er dort ist? Was machen wir, wenn das Gerät versagt? Wir informieren meine medizinische Firma, die mir die ganzen Artikel bereitstellt, einfach. Falls irgendwelche Probleme kommen sollte, dass sie sofort erreichbar sind. Wir müssen natürlich schauen, ob das Hotel oder das Airbnb, wo das gelegen ist, eben auch vom Krankenhaus, wie weit das Krankenhaus ist, ob es auf einer Hauptstraße ist. Wegen dem Staub muss man auch aufpassen. Wir müssen natürlich immer extra Leintücher einpacken, weil durch die Infektionsanfälligkeit, durch die Infektanfälligkeit muss ich natürlich jeden Tag meine Bettwäsche wechseln. Wir müssen natürlich schauen, ist genug Platz im Schlafzimmer für die Beatmung und wo können wir die Infusionen aufhängen? Wir machen das so immer ganz klug mit so einem Kleiderbügel und dann hängen wir die Infusionen so drauf und hängen wir die in den Kleiderbügel irgendwo hin. Also wir adaptieren natürlich schon, aber wir müssen auf sehr viel aufpassen. Wir packen natürlich so ein, als ob wir für einen Monat wegreisen würden, obwohl wir nur für 3 Tage weg sind, weil auch einfach so viele medizinische Materialien mit müssen und auch noch mal extra mit müssen oder noch zweimal extra mit müssen, einfach weil man nie weiß, ob vielleicht jetzt ein Schlauch ein Loch hat, zum Beispiel. Also, oder ob ein Schlauch kaputt geht. Also es gibt ganz viele Sachen, auf die man da aufpassen muss.
Mich würde interessieren, wie ist das eigentlich immer so ein Thema zu sein, dass Leute wahrscheinlich sich anschauen, es ist immer so ein Thema. Also wie geht das jetzt mit deinem Schlauch und wie funktioniert das? Wärst du manchmal lieber, du wärst einfach die Rita, die Sängerin, die Musikerin? Ist es irgendwie auch irgendwann mühsam, so in ein Eck gestellt zu werden und eigentlich die Advokatin für Menschen zu sein, die eine schwere Krankheit haben?
Ja, also manchmal schon, vor allem am Anfang, wo ich dann mit Beatmung rausgegangen bin, natürlich war das, ich kannte das natürlich schon, weil ich davor auch Sauerstoff hatte und dann Maskenbeatmung hatte und dann erst, also die Tracheotomie und die Beatmung über das Tracheostoma kam. Und dadurch kenne ich das schon mit diesem angeschaut werden auf der Straße. Ich versuche dann immer so zurückzulächeln, einfach, wenn man dann recht lange von jemandem ins Visier genommen wird. Meine Mutter sagt dann auch manchmal so, ist irgendwas? Haben Sie möchten Sie uns irgendwas mitteilen? Haben Sie irgendein Problem oder so? Es gibt natürlich auch so Dinge, die auch interessant sind. Also, zum Beispiel, man denkt ja auch, wenn man dann mit einer Beatmung reinkommt in den Bus oder in öffentliche Verkehrsmittel, dass jemand dir einen Platz macht oder so aufsteht. Aber das passiert tatsächlich sehr, sehr selten nur, was ich auch echt interessant fand. Und ja, manchmal denke ich mir schon so, ich würde gern unvoreingenommen in eine Konversation reingehen. Und natürlich ist es auch schwieriger, so einen Partner zu finden, aber natürlich finde ich das noch besser, zum Beispiel jetzt, also ich bin jetzt nicht auf Partnersuche, aber aktiv, aber wenn mich zum Beispiel jemand, also wenn mich jemand fragt, zum Beispiel auf ein Date zu gehen oder so, dann weiß ich zum Beispiel auch, okay, das wäre schon die richtige, also das ist schon mein Pluspunkt, also das sind so Green Flags, dass diese Person mich nehmen würde, auch mit Beatmung und auch mit meinen Einschränkungen. Weil natürlich, wenn man in einer Partnerschaft ist, kann das natürlich auch schon mal schnell so sein, dass wenn du krank wirst, dass der Partner dann geht. Was ich natürlich auch verstehe. Aber ja, also in Konversationen unvoreingenommen reinzugehen, hätte ich schon gern manchmal. Andererseits weiß ich halt, dass ich viel für die Menschen tun kann mit Beatmung und auch, ich weiß auch, ich kann sehr viel Awareness schaffen, wenn mich Leute auf der Straße ansprechen auf die Beatmung oder warum ich krank bin oder so, dass ich dann einfach sage, okay, das ist das ist meine Erkrankung und das passiert damit und wie ich halt auch damit umgehe.
Sehr oft, vor allem bei Kindern, dann, die sehr unverblümt sind, sagen: Mama, was hat die Frau? Und die Eltern sagen dann so: Da schau nicht hin oder das sagt man nicht oder sowas. Wie reagierst du auf die Situationen oder was würdest du den Eltern raten, deren Kind sagt: Mama, was hat die Frau?
Ich würde sagen, frag sie oder ich würde es dem Kind erklären. Also wenn mich Kinder so fragen, selber fragen, dann erkläre ich das denen auch und zeige denen das Gerät und so. Ich finde es auch wichtig, also dass man die Fragen der Kinder auch beantwortet. Also die fragen ja nicht einfach so. Also das interessiert sie ja auch. Und umso früher finde ich, dass Kinder auch lernen, was das ist und dass es auch Einschränkungen gibt bei Menschen, dass man das denen erklärt, damit sie es verstehen können und auch keine Angst davor haben. Weil ich glaube, auch so Angst oder so komische Kommentare, die kommen meistens aus Unwissenheit.
Ich stelle dir mal die dritte große mit Milch und Zucker Frage. Du hast vorher schon gesagt, das ist es am liebsten, wenn man Witze macht. Und deswegen die dritte große Milch und Zucker Frage passt da ganz gut. Was bringt dich zum Lachen?
Meine Freunde, meine Familie, lustige Videos im Internet von Katzen zum Beispiel. Aber also vor allem der Humor so über medizinische Themen, den finde ich schon speziell lustig, weil mich das ja auch betrifft. Und ich finde es auch in der Zeit, wo es so richtig intensiver geworden ist mit meiner Erkrankung, da war ich 19, da war ich in Deutschland, da war ich alleine so für 3 Wochen auf der Intensivstation dort. Und mein Arzt hat mit mir so ausgemacht, so, okay, jedes Mal, wenn ich dich besuchen komme, Dann hast du einen Witz über den Tod und ich erzähle dir einen Witz über Tod von mir. Und dann haben wir uns immer so darüber ausgetauscht. Das war quasi, wo ich es dann erfahren habe, dass halt auch meine Diagnose potenziell tödlich ist. Auch wenn noch nicht ganz klar stand, was genau ich habe, aber es war halt schon klar, dass es halt in die Richtung zentrale Hypoventilationssyndrome ging. Und genau, und die Zeit war halt sehr ernst, aber doch, ich kann mich vor allem an die humorvollen Zeiten mit meinen Ärzten dort und mit den Medizinstudenten dort erinnern.
Wenn du zurückgingst in die Zeit, wo du so lange im Krankenhaus warst, wo es nicht klar war, was passiert und wie das weitergeht und dass du alles wieder neu lernen musst, war es auch befreiend, wieder lachen zu können?
Nach der Zeit oder in der Zeit?
In der Zeit, wie es dann wieder gegangen ist und wie du so einfach auch vielleicht wieder gesehen hast, okay, es gibt doch einen Ausblick und ich kann jetzt auch über Dinge lachen.
Ja, schon. Ich glaube, ich finde generell, es ist so eine Stärke, die mir von meinen Eltern mitgegeben wurde, dass ich generell in jeder Situation irgendwas finde, was zum Lachen ist. Speziell dann auch ernstere Situationen. Ja, also ich glaube, das Lachen wurde mir gar nicht so genommen, sondern es wurde einfach nur ambivalenter, also ernster teilweise, aber trotzdem waren diese humorvollen Zeiten immer da.
Das eigentlich, weil du ja neu sprechen lernen müssen, neu singen lernen müssen. Hast du lachen lernen müssen oder ist das automatisch gegangen?
Ich glaube, das ging automatisch. Auch wenn manchmal kein Ton rauskam, aber Lachen, glaube ich, war nie ganz weg.
Ich stelle mal die letzte mit Milch und Zucker Frage. Und zwar, blick mir in die Zukunft. Was wünschst du dir für deine Zukunft?
Was wünsche ich mir für meine Zukunft? Ich wünsche mir für meine Zukunft natürlich, dass ich die älteste Patientin damit werde, mit meiner Erkrankung. Und ich würde mir wünschen, meine Ziele zu erreichen. Ich habe sehr viele Ziele für meinen Verein auch und ich arbeite ja auch gerade daran, eine WG für Menschen mit Beatmung zu finanzieren und aufzubauen. Und ich wünsche mir natürlich, dass dieses Baby von mir erreicht wird. Und ich wünsche mir noch ganz viele Menschen, interessante Menschen kennenzulernen und ja, meinen Mut ein bisschen beizubehalten und auch meinen Lebenswillen beizubehalten.
Hast du schon ein paar Mal gesprochen jetzt über deine Vereine und deine Selbsthilfegruppen? Magst du vielleicht noch ein bisschen darüber erzählen, weil es ja natürlich auch ein Zukunftsprojekt ist und weil es auch vielleicht etwas ist, wie du anderen Menschen Hoffnung machen kannst?
Ich habe meinen Verein mit 19 gegründet. Der heißt 21. Wiener Schule. Wir sind gerade dabei, die Webseite zu machen. Also, weil wir hatten davor eine andere Webseite, aber wir machen jetzt eine ganz neue Webseite. Und da werden zum Beispiel auch wissenschaftliche Themen, also von zum Beispiel auch Doktorarbeiten oder wissenschaftliche Arbeiten freigestellt, einfach auch gespeichert, weil dieses viele Wissen ja auch viel verloren geht. Ganz tolle Maturanten vorwissenschaftliche Arbeiten schreiben und die dann eigentlich verloren gehen. Aber der Verein ist eigentlich ein Think Tank und so ein Club für Menschen mit Ideen oder Menschen, die etwas erreichen wollen mit ihren Ideen oder helfen wollen. Und wir versuchen eigentlich, unser Main Theme ist eigentlich für das Gesundheitssystem, also Projekte zu entwickeln und Vereine zu gründen und Firmen zu gründen, einfach etwas zu gründen, das eine Veränderung für Menschen, positive Veränderungen macht. Und zum Beispiel machen wir ja gerade diese WG, das ist gerade so unser Hauptprojekt, wo es darum geht, dass wir ein Zuhause schaffen wollen für Menschen, die intensive Pflege brauchen, mit Beatmung zum Beispiel. Dadurch, dass diese Patienten ja auch leider sehr oft ins Heim kommen müssen, ins Pflegeheim kommen, weil sich die Familie nicht um sie kümmern kann. Oder weil sie alleine sind oder ganz lange auch im Krankenhaus liegen müssen. manchmal sogar mehrere Jahre. Und wir wollen einfach so ein Safe Space für sie schaffen, wo sie leben können, wo sie zusammen gut leben können, wo sie selbstbestimmt leben können. Und ja, das ist gerade so unser Hauptthema, also Hauptprojekt, nicht Hauptthema. Und genau. Ich habe auch, als ich im Spital war, nach der OP dann diese Selbsthilfegruppe für Menschen mit Beatmung und Tracheotomie und Angehörige gegründet, weil ich mir einfach so gerne einen Austausch gewünscht hätte. Also quasi nicht nur die Sicht von den Ärzten und Therapeuten gesehen hätte, sondern auch gerne die Zukunft gesehen hätte, wie das so ist mit einer Beatmung, mit einem Tracheostoma. Und da sind auch ganz, ganz tolle Leute dabei. Ich habe das zusammen mit Franz Josef Hoheinig gegründet. Der war Nationalratsabgeordneter und kämpft auch für Behindertenrechte. Und der ist selber auch beatmet und tracheotomiert und noch ganz tolle Leute auch vom Fach dabei in der Gruppe. Und ja, noch ganz andere, ganz tolle Leute, die sehr, sehr viel schaffen auch für die Community und für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Genau, das ist so, was ich momentan mache. Ich bin auch dabei, gerade etwas zu gründen für Menschen mit undiagnostizierten Erkrankungen, einfach weil ich da diesen schweren Weg durchgemacht habe bis zu einer Diagnose und diese Patienten gar nicht abgefangen werden oder unterstützt werden. Und da möchte ich ein bisschen noch was für diese Patienten auch tun. Also ich wäre einfach gerne der Mensch, den ich mir für mich gewünscht hätte.
Wenn du jetzt, sagen wir mal, einen Tag, ein Tag ist vielleicht zu wenig, eine Regierungsperiode lang Gesundheitsministerin wärst, was wär so das erste Ding, wo du sagst, und das wird jetzt angegangen und da fahrt die Eisenbahn drüber?
Mir fallen jetzt so viele Dinge auf einmal an. Aber ich glaube, das große Thema ist einfach Pflege, dass wir einfach zu wenig Pflege haben, dass wir immer weniger Ärzte haben und dass wir da einfach etwas unternehmen müssen. Also einmal mehr das mehr Geld, also anstatt das Geld, das ins Militär reingeht, einfach in die Gesundheit geht. Das wäre, finde ich mal, so das große Thema und das neue Projekte, wie man das Gesundheitssystem reformieren kann, unterstützt werden finanziell und ja, solche Dinge. Also ich habe da ganz, ganz viele Dinge, die ich mir wünschen würde, aber ich glaube, das wären schon mal so die Hauptthemen. Also auch zum Beispiel, dass man den Medizintest frei zugänglich macht, weil es sind so wenige Ärzte mittlerweile, es werden immer weniger so. Die ganzen Leute gehen bald in, also die meisten Ärzte gehen bald in Rente und wir haben einfach niemanden, der danach kommt. Und ich weiß nicht, wie sich das Gesundheitssystem das vorstellt, wer dann die immer älter werdenden Leute auch auffängt.
Jetzt am Ende noch mit sehr vielen Baustellen, die angegangen werden müssen. Gibt es denn noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest? Auch gerne, wo sie dich über Social Media finden, deine Vereine etc.?
Ja, also wenn man sich für meine Geschichte interessiert, dann kann man mich auf jeden Fall vor allem TikTok finden. Da mache ich eigentlich jeden Tag Videos und es macht mir auch sehr viel Spaß. Was ich so mitgeben kann, ist, dass man den Mut einfach nicht verlieren soll. Also es gibt immer wieder schwierige Zeiten. Es ist jetzt egal, ob man krank ist oder nicht krank ist. Und man soll sich einfach selber nicht aufgeben und weiterkämpfen. Und es gibt immer Licht am Ende des Tunnels. Also man kommt, es gibt immer zwar eine Periode, wo es wirklich, wirklich schwierig ist und wo man wirklich denkt, okay, ich schaff's nicht mehr oder ich weiß nicht, wie ich da durchkomme. Also ich gebe mich jetzt auf. Dass man das nicht zulässt und dass man da durchgeht und Zeit heilt alle Wunden.
Das sind wirklich schöne Worte und ich finde, das gerade von dir zu hören mit so einem schweren Leidensweg ist, glaube ich, nochmal beeindruckender. Und es bleibt mir jetzt noch zu sagen, vielen Dank, dass du uns deine Geschichte erzählt hast und uns auf deine Reise mitgenommen hast und vielleicht vielen Menschen so ein bisschen den Weg gezeigt hast, dass wie man auch aus Dingen rauskommt und eben, wie du sagst, dass es ein Licht am Ende des Tunnels gibt. Und das finde ich richtig beeindruckend, dass du das sagst.
Danke.
Also vielen, vielen Dank. Wer unsere anderen Folgen hören möchte, von denen es jetzt 6 Jahre Folgen gibt, kann die auf unserem Blog unter www.mitmilchundzucker.at finden und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.